Ja, liebe Geschwister, ich begrüße euch alle und wünsche uns von Herzen gottesreichen Segen. Ja, und ich freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam im Wort Gottes forschen können. Die Ruth hat einen ganz tollen Einstieg schon für mich vorbereitet. Ja, ich möchte meinen Ausführungen zunächst mal ein Bibelwort voranstellen. Ihr könnt schon mal versuchen, das für euch einzuordnen. Ich lese aus 2. Könige 4, aber wir lesen das auch nachher noch miteinander. Sie machte sich auf den Weg und kam zu dem Propheten auf dem Berg Karmel. Elisa sah sie bereits von Weitem. Er sagte zu seinem Diener Gehasi: Sieh, die Frau aus Schunem kommt. Lauf ihr entgegen und frag sie: Geht es dir, deinem Mann und deinem Sohn gut? Ja, antwortete die Frau, es geht uns allen gut. Ich muss gestehen, ich kenne diese Geschichte vor allem aus unserer Kinderbibel. Und da heißt die Ein Zimmer auf dem Dach. Und ja, es ist eine der Geschichten, die uns stark bewegt, die Kinder und auch mich. Deswegen freue ich mich, dass wir heute ein bisschen genauer hinschauen. Und wie es Tradition ist beim Frauengottesdienst, steht auch heute wieder eine Frau stärker im Mittelpunkt. Und nach ihrer eigenen Aussage geht es dieser Frau gut. Und ich denke, es lohnt sich ja auch mal über jemanden nachzudenken, der von sich sagt, es geht mir gut. Jetzt weiß ich nicht, wie gut ihr die Geschichte kennt, denn unter den gegebenen Umständen in dieser Geschichte ist diese Behauptung der Frau, es geht ihr gut, eine sehr erstaunliche Aussage, über die wir dann noch genauer nachdenken werden. Es ist ein bisschen eine längere Geschichte, aber ich finde es trotzdem immer besser, wir lesen einfach den Bibeltext miteinander, dann wisst ihr auch genau, was da steht. Ihr dürft mal ein Einmerkerl machen bei 2. Könige 4. Und wir werden sie dann in 3 Etappen miteinander lesen. 2. Könige, Kapitel 4. Und ich lese jetzt mal zum Anfang die Verse 8 bis 17. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Schunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sagte zu ihrem Mann, sieh doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns durchzieht. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm dann Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hinstellen. Und so soll es geschehen, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, als er wieder dahin kam, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sagte zu seinem Diener Gehasi, ruf diese Schunemiterin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sagte zu ihm, sage doch zu ihr, siehe, du hast dir unsertwegen alle diese Mühe gemacht. Was kann man für dich tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Heerobersten? Sie aber sagte, ich wohne mitten unter meinem Volk. Und er sagte, was kann man denn dann für sie tun? Da sagte Gehasi, ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Und er sagte, ruf sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür. Und er sprach, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Da sagte sie, nicht doch, mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn zu eben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Ja, hier am Anfang des Textes erfahren wir ein bisschen was, wie dieses Leben der Frau in Schunem aussah. Sie war wohl eine junge, einflussreiche Frau, die mit einem wohlhabenden, aber älteren Mann verheiratet war. Sie feierten an heiligen Tagen zusammen mit der gläubigen Versammlung Feste. Sie genossen den Respekt ihrer Mitbürger. Sie lebten zwar in einer Zeit der politischen Machenschaften, militärische Bedrohungen von ringsum, aber scheinbar war dieses Shunem in einer etwas abgelegenen Provinz an der Grenze zu Issachar. Und die Frau sagt ja auch, ich wohne mitten unter meinem Volk. Man kann also wohl zustimmen und sagen, ja, die führte ein gutes Leben. Und sie scheint auch ganz persönlich zufrieden zu sein. Denn auf das Angebot Elisas, was kann man denn für dich tun, kann sie gar keinen Wunsch äußern. Sie scheint tatsächlich wunschlos glücklich zu sein. Aber es gibt hier ein Obwohl. Obwohl sie als junge Frau keinen Sohn hat und ihr Mann schon alt ist, äußert sie nicht die Bitte nach einem Kind. Das muss der Gehasi dem Elisa vorschlagen. Und hier möchte ich mal das erste Mal einhaken. Ich glaube, hier wird eine Grundhaltung dieser Frau deutlich. Obwohl ihre Lage nicht zu 100% perfekt ist, nimmt sie ihr Leben dankbar aus Gottes Hand und sie hinterfragt auch nicht den Plan Gottes mit ihr. Sie hadert nicht mit ihrem kinderlosen Schicksal. Sie lebt zufrieden, ohne dass ihr erstmal egoistische Wünsche in den Sinn kommen. Sie denkt lieber über die Sache Gottes nach. Wir haben heute gesprochen über Schätze auf der Erde und Schätze im Himmel. Die hat scheinbar über Gottes Bedürfnisse nachgedacht. Sie sieht die Bedürfnisse dieses heiligen Mannes, der immer wieder vorbeikommt. Und sie denkt über praktische Lösungen nach. Die hat richtig angepackt. Sie zögert nicht und setzt ihre Ideen in die Tat um und baut dem ein Zimmer. Sie hat Freude daran, Gott zu dienen. Sie sagt aus vollem Herzen, so wie es ist, ist es gut. Und ich denke mir, vielleicht ist es genau die Haltung, die es Gott dann ermöglicht, sie noch weiter zu beschenken. Gott kennt sie schließlich in- und auswendig. Da stand immer, Gott sieht dein Herz. Und er kannte auch das Herz dieser Frau aus Shunem. Und er schenkt ihr, auch wenn sie diesen Wunsch gar nicht ausspricht, einen Sohn. Jetzt geht der Text leider noch weiter. Wir lesen mal weiter ab Vers 18. Immer noch 2. Könige 4. Ich lese jetzt Verse 18 bis 30. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinaus zu den Schnittern. Und es sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Er sagte zu dem Knecht, trag ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn auf und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag, dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes, schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sagte, schicke mir doch einen von den Knechten und eine von den Eselinnen, und ich will zu dem Mann Gottes eilen und bald zurückkommen. Er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte, es ist gut. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener, treib nur immerfort an, halte mich nicht beim Reiten auf, es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel, und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Gehasi, sieh da, die Schunemiterin. Nun lauf ihr doch entgegen und sage zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es dem Kind gut? Sie sagte, gut. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf den Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehasi herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Da sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Wenn du jemanden begegnest, grüße ihn nicht. Und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht. und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Ja, hier steht bei mir als Überschrift Tragödie in Schunem. Ihr habt sicher den Eingangstext hier nochmal wieder entdeckt. Jetzt habt ihr gesehen, in welchem Zusammenhang die Frage gestellt wurde. Die schlimmste Tragödie, die man sich für eine Mutter vorstellen kann, auch für einen Vater, hat sich in Schunem zugetragen. Man bringt der Frau ihren einzigen Sohn krank von der Feldarbeit nach Hause. Sie tut alles Menschenmögliche für ihr Kind, wiegt es bis zum Mittag, dann stirbt das Kind in ihren Armen. Die schockierte Mutter trägt ihn dann hoch und legt ihn sanft auf das Bett, das sie für den heiligen Mann vorbereitet hat. Vielleicht ist es einigen von euch schon so gegangen. Ihr habt einem sterbenden, geliebten Menschen beigestanden, habt still um ein Wunder der Heilung gefleht. Und wenn dieses Wunder dann ausblieb, habt ihr vielleicht die Frage gestellt, warum? Warum jetzt? Warum? Gott hört Gebet. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Frau aus Schunem diese Frage überhaupt nicht stellt. Stellt sie nicht. Sie hat vielmehr einen Plan. Scheinbar, wie es ihrem Wesen entspricht, hadert sie nicht mit Gott, sondern sie wird aktiv und handelt. Sie macht sich fest entschlossen auf den Weg zu diesem heiligen Mann. Und während sie diesen Plan ausführt, obwohl sie das Ergebnis ihres Planes noch gar nicht kennt, zeigt sich dann diese erstaunliche Haltung von ihr. Ihrem Mann, dem sie auf dem Weg begegnet, erzählt sie nicht einmal, dass der Sohn gestorben ist, sondern ihm sagt sie wieder, es ist gut. Und schließlich antwortet sie dann auch auf die Frage von Gehasi, ob es allen gut geht. Ja, es geht gut. Das ist ja doch eine erstaunliche Aussage für eine Frau, die gerade ihr einziges Kind verloren hat. Und ich denke, ja, hier zeigen sich einmal die Lebenshaltung dieser Frau und auch ihre Gebetshaltung. Diese Lebenshaltung, die sie hier an den Tag legt, zeigt mir jedenfalls, dass sie sich scheinbar in jeder Situation, sei es Freud, sei es Leid, in Gottes Hand weiß. Sie muss doch ein tiefes und endgültiges Vertrauen darauf besitzen, dass Gottes Weg am Ende gut ist. Und ich denke, mich hat es erinnert an den Hiob. Der hat, denke ich, dieselbe Lebenshaltung. Der hat selber gesagt, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Für uns klingt diese Haltung, ja, bewundernswert, aber vielleicht unerreichbar. Aber trotzdem, in Hiob lesen wir, dass Gott selber Hiob als ein Musterbeispiel für einen rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet, anführt. Also diese Haltung wird von Gott selbst belobigt. Und wenn wir auf das Ende sehen, sowohl bei der Frau aus Schunem als auch bei Hiob, wurde diese Glaubenshaltung belohnt. Sie wurde zwar auf eine starke, schwere Probe gestellt, aber der Glaube wurde nicht enttäuscht. Hiob hatte am Ende mehr, als er am Anfang hatte. Das Ende von der Frau verrate ich jetzt noch nicht, aber es geht auch gut aus. So viel zur Lebenshaltung. Wie sieht es denn mit der Gebetshaltung dieser Frau aus? Können wir da auch was erkennen? Kaum ist sie bei Elisa auf dem Berg, da fällt sie vor ihm nieder und umklammert als Frau der Tat seine Füße und lässt nicht mehr los. Der Gehasi ist schockiert, weil das ist eigentlich ein unpassendes Verhalten. Das macht man nicht, den heiligen Mann anklammern. Vielleicht habt ihr gemerkt, der Elisa hat gar nie direkt mit ihr gesprochen. Der hat immer über den Gehasi. Und jetzt krallt die sich fest an seinen Füßen. Und er will sich schon wegstoßen, aber der Elisa hält ihn ab und sagt, ihre Seele ist betrübt. Und sofort sagt er ihm, jetzt so schnell du kannst, mir scheint es, das war Usus, auf dem Weg hat man mit jedem geratscht und dann hat es lange gedauert. Er hat gesagt, du gehst, redest mit keinem so schnell wie möglich und legst meinen Stab auf das Gesicht von dem Jungen, weil es war klar, es ist keine Zeit zu verlieren. Und an diesem Punkt hätte die Frau einfach mit dem Diener wieder nach Hause gehen können und ihn auf Geheiß von Elisa diese Arbeit verrichten lassen. Aber jetzt zeigt sich schon wieder eine besondere Haltung bei dieser Frau. Sie sagt, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich werde dich nicht loslassen. Das heißt, sie war fest entschlossen, nicht ohne den Elisa nach Hause zu gehen. Wie betet also diese Frau? Ich will mal als ersten Punkt anführen, sie betet mit unwahrscheinlich starkem Glauben. Aus menschlicher Sicht ist diese Situation eigentlich hoffnungslos. Die hätte auch sich zu Hause mit ihrem Mann und den Mägden hinsetzen können und den Trauergesang anstimmen. Aber in dieser persönlichen Krise macht sie Gott zu ihrer Zuflucht. So, sie weiß wohl in sich selber um die Wahrheit, die Jesus erst viele Jahrhunderte später in Worten ausdrückt, alles ist möglich für den, der glaubt. Ich habe da auch ein Zitat von Ellen White dazu. Sie schreibt, der Glaube ist das wesentliche Element eines siegreichen Gebetes. Im Matthäusevangelium hat auch Jesus so eine Begebenheit mit seinen Jüngern. Da kommt er frühmorgens nach Jerusalem zurück und hat Hunger und will Feigen essen vom Baum. Und sucht den Baum ab und da findet er nur Blätter und keine Früchte. Ist für mich eine der Stellen, sieht so aus, als hat er sich geärgert. Und sagt, dieser Baum soll keine Frucht mehr bringen in Ewigkeit. Und sofort verdorrt der ganze Baum. Und die Jünger, die sind baff. Gibt es das auf Bayerisch? Baff. Also die wundern sich und Jesus erklärt ihnen dann, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berg sagen werdet, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was immer ihr im Gebet glaubend begehrt, werdet ihr empfangen. Klingt gut. Jesus führt auf jeden Fall hier auch den Glauben als Voraussetzung für ein erfolgreiches Gebet an. Aber wie können wir so einen unerschütterlichen Glauben denn bekommen? Wir haben den Text heute Morgen schon in der Lektion gelesen. Jesus gibt uns auch dafür ein anschauliches Beispiel. Einmal stellt Jesus ein Kind in die Mitte der Jünger und erklärt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Und ich glaube, es gibt gute Gründe, warum Gott uns ausgerechnet als seine Kinder bezeichnen möchte und wir ihn Vater nennen dürfen. Was ist denn das Bezeichnende an der Haltung eines Kindes seinen Eltern gegenüber? Ich rede jetzt mal von kleinen Kindern, ja? Die sind auf Gedeih und Verderb erstmal den Eltern ausgeliefert. Kleine Kinder denken doch keine Minute darüber nach, wo das nächste Essen herkommt. Oder ob die auch noch nächste Woche mit den Eltern da in der Wohnung wohnen. Sie schauen den Eltern mit großen Augen ins Gesicht, so als ob sie sagen wollten, die können ja noch gar nicht sprechen am Anfang, du kannst alles, du verstehst alles, du kannst mir auch alles erklären. bis auf manche knifflige Fragen. Die Grundhaltung ist von so einem Kind: solange ich bei dir bin, ist alles gut. Kleine Kinder sind ungemein zuversichtlich, dass alles gut wird. Denn sie glauben, dass ihre Eltern alles unter Kontrolle haben. Nichts kann diese feste Zuversicht erschüttern. Glaubt ihr, dass die Kinder darüber nachdenken, ob ihr Glaube groß genug ist? Nein, sie erleben jeden Tag, wie ihre Eltern mit ihnen umgehen, und daraus erwächst das Vertrauen in die Fähigkeiten und die Liebe der Eltern. Kinder denken nicht über ihr Vertrauen nach, sondern sie wissen und fühlen, dass ihre Eltern stets das Bestmögliche für sie wollen. Das wissen die einfach. Selbst wenn die Eltern schimpfen und die regen sich drüber auf, die Kinder. Die wissen aber, das müssen die machen, die Eltern, behaupte ich jetzt. Und deswegen denke ich, auch wir müssen nicht überlegen, ob unser Glaube groß genug ist. Wir müssen nur darüber nachdenken, ob wir Gott zutrauen, dass er stets das Bestmögliche für uns will. Trauen wir Gott das zu? Ich will euch hier ein kleines Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen, geben für dieses kindliche Vertrauen im Gegensatz zu erwachsenem Verhalten, wie wir das an den Tag legen. Es ist die Begebenheit bei der Speisung der 5000. Vielleicht hat sich die Geschichte damals so zugetragen. Jesus erzählte vom Reich Gottes. Viele Menschen hörten ihm zu. Als es spät wurde, merkten die Jünger, dass die Leute Hunger hatten. Aber wer sollte so viele Menschen bewirten? Daraufhin forderte Jesus seine Jünger auf: Gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger überlegten, ob es nicht möglich wäre, das, was die Menschen mitgebracht hatten, zusammenzuwerfen. Und so gingen sie auf sie zu und fragten nach Lebensmitteln. Ein kleines Mädchen zog ihren Vater am Hemdsärmel: Du Papa, die Mama, die Männer sammeln Essen ein. Warum gibst du ihnen denn nichts von unseren 8 Broten? Psst, sei still. Es braucht niemand zu wissen, dass wir etwas zu essen dabei haben. Was meinst du, was wir abbekommen werden, wenn wir es den Jüngern geben? Ein kräftiger Mann fragte seine Frau: Sollten wir von dem Essen, das du eingepackt hast, nicht auch den Jüngern etwas abgeben? Bloß nicht, das habe ich gestern schon gekocht, wer weiß, ob das noch gut ist. Plötzlich hörte man ein Kind rufen: Hier, ich hab was. Ich habe 5 Brote und 2 Fische. Wollt ihr sie haben? Alle drehten sich um. Man schmunzelte. Kinder waren ja so herrlich naiv. Der Kleine war ganz aufgeregt. Die hat meine Mama gebacken. Es sind die besten Brote, die es gibt. Die Jünger nahmen seinen Proviant und gingen. Ein alter Mann brummte kopfschüttelnd in seinen Bart. Wie kann man nur so dumm sein? Doch dann erlebten 5000 Menschen, dass Jesus mit dieser kleinen Gabe alle satt machte. Möglich machte es ein Kind. Nur Johannes erwähnte den Jungen in seinem Bericht. Ihm war es anscheinend wichtig zu zeigen, was Jesus mit kindlichem Glauben meint. Kein Erwachsener war bereit, etwas abzugeben. Sollte bei 5000 Leuten wirklich nur ein kleiner Junge etwas Essbares mitgebracht haben? Sehr unwahrscheinlich. Im rationalen Denken eines Erwachsenen ist es sinnlos, seinen Proviant für so viele Menschen wegzugeben. Den Zugang zu Gottes Reich aber bekommen wir, wenn wir unsere kleinen Gaben vertrauensvoll Jesus zur Verfügung stellen. Ja, darum frage ich euch, denkt ihr so wie ein Kind: solange ich nur bei Gott bin, ist alles gut? Könnt ihr mit Paulus in fester Überzeugung sagen: wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Das heißt nicht, dass alles so wird, wie wir es auf unserem Plan haben. Oder dass unsere Träume alle in Erfüllung gehen. Es heißt aber, dass wir glauben, dass uns etwas zum Besten dienen kann, auch wenn uns das im Moment überhaupt nicht so erscheint. Wenn wir nicht wirklich glauben, dass Gott uns das geben kann, worum wir ihn bitten, dann schneiden wir uns doch selbst von diesem Segen ab, den Gott geben möchte. Dass das nichts Ungewöhnliches ist und schon der allerersten Gemeinde so passiert ist, darüber gibt es auch eine schöne Geschichte in der Bibel. Die kennt ihr bestimmt. Petrus war im Gefängnis mit dicken Ketten an seine Wächter angekettet, am nächsten Morgen die Hinrichtung geplant. Was tut die Jerusalemer Gemeinde? Sie betet die ganze Nacht ernst und aufrichtig um ein Wunder, dass dieses Urteil noch abgewendet werden soll. Und tatsächlich um Mitternacht kommt zu Petrus ein Engel in die Zelle, löst die Ketten und er spaziert an allen Wachen vorbei, die Tore öffnen sich und er steht draußen. Okay, was macht er jetzt? Er weiß, die Gemeinde ist versammelt und betet für mich, für meine Freilassung. Und er geht dahin, wo die beten. Er klopft, die Magd kommt und erkennt ihn sofort an der Stimme. Und vor lauter vergisst sie ihm die Tür aufzumachen und geht rein und ich lese mal vor, wie die Gemeinde reagiert, als die Magd kommt und es berichtet. Sie lief aber hinein und verkündete, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist sein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Geht euch das manchmal so? Wir beten zwar für eine Sache, aber in Wirklichkeit erwarten wir gar nicht, dass etwas passiert. In der Theorie klingt es gut, aber für die Praxis erwarten wir nichts. Nach unserer eigenen Einschätzung ist die gestellte Aufgabe selbst für Gott unmöglich. Aber dann solltet ihr bedenken, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Sonst bräuchten wir ihn ja nicht. Berauben wir uns also nicht dem Segen einer kindlichen Beziehung zu unserem Vater im Himmel, sondern lasst uns jedes Gebet mit der tiefen Überzeugung sprechen, dass Gott jederzeit die Macht hat, es auch zu erhören. Und hier ist so ein Spruch, den kann man ins Poesiealbum schreiben oder wem auch immer, der heißt so, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern nur den Glauben an einen großen Gott. Es hängt nicht von unserem Glauben ab, sondern von Gott. Das ist der eine Aspekt. Ihr Glaube ist unerschütterlich. Die hat aber noch was anderes in ihrem Gebet. Die Schunemiterin reitet einen weiten Weg, entschlossen. Sie hält die Füße des Propheten fest. Und da zeigt sich auch ein starker Willen und eine Beharrlichkeit. Und interessanterweise ist das ein Prinzip im Gebet, das finden wir auch an anderen Stellen in der Bibel. Und meine Lieblingsstelle, die lesen wir jetzt mal schnell zusammen, ich lese es euch auch vor, die finden wir in Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, ich lese die Verse 1 bis 7. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt. Und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Ich möchte an die Geschichte von dem Tropfen und dem Stein erinnern, die wir am Anfang gehört haben. Also eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. Der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich denke, hier wird deutlich, dass Gott Ausdauer beim Gebet belohnt. Hier ist sogar die Rede davon, dass die Witwe dem Richter Mühe macht. Sind uns unsere Anliegen so wichtig, dass wir Gott damit Mühe machen? Ich will euch ganz kurz sagen, wann ich diesen Text kennengelernt habe. Das war so in meiner ganz persönlichen Totalumbruchphase. Also da war so alles im Wanken und ich habe vieles vor Gott gebracht, aber ein Punkt, der war mir unglaublich wichtig. Ich wollte von Gott den richtigen Lebenspartner, weil ich da Spezialist für Fehlgriffe war. Und ich wollte den schnell, weil ich konnte nicht gut alleine sein. Und ich glaube, ich habe dem echt Mühe gemacht. Und ich kann jetzt das nur aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, er hat es nicht lange hingezogen und hat es erhört. Ja, jetzt bin ich schon viele Jahre bei euch. Also bei mir hat, ich nenne das jetzt mal die Witwenmethode, bei mir hat die Witwenmethode Erfolg gehabt. Und ich habe schon im Gespräch mit einigen, die sind jetzt heute aber gerade nicht da, die haben die auch schon angewendet, die Witwenmethode, und die hatten auch Erfolg. Und deshalb möchte ich euch eindrücklich ermutigen zu einem Gebet, das Gott Mühe macht. Denkt nochmal an den steten Tropfen. Auch wenn es am Anfang undenkbar ist, das kann denkbar werden, wenn man unbeirrbar und beharrlich sein Ziel verfolgt. Und ich will euch noch einen Text lesen. Ich weiß, es sind viele Texte. Das soll euch die Angst nehmen vor einem mutigen Gebet. Der steht auch im Lukas, Kapitel 11. Kapitel 11. Und ich lese 5 bis 10. Und er sprach zu ihnen, wer von euch wird einen Freund haben und wird um Mitternacht zu ihm gehen und zu ihm sagen, Freund, leihe mir 3 Brote. Da mein Freund von der Reise bei mir angekommen ist und ich nichts habe, was ich ihm vorsetzen soll. Und jener würde von innen antworten und sagen, mach mir keine Mühe. Die Tür ist geschlossen und meine Kinder sind bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht aufsteht und ihm geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er wenigstens um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, so viel er braucht. Und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Gott hat uns mit dem Recht ausgestattet, uns auf seine Verheißungen zu berufen. Ich verstehe den Text so. Lieber ist Gott jemand, der in der Not unverschämt bittet, als einer, der aus falscher Scham keine Hilfe bei ihm sucht. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Macht Gebrauch davon. Wir kommen jetzt zu einer schöneren Überschrift, die heißt bei mir Triumph in Schunem. Ich möchte aber jemand um ein Taschentuch bitten, falls jemand eins erübrigen kann, sonst schniefe ich euch gleich. Ihr könnt mal die Könige schon wieder aufschlagen. Also wollen wir mal sehen, ob sich der große Glaube und die Ausdauer der Schunemiterin ausgewirkt haben. Ich lese die Verse 31 bis 37. Gehasi aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber da war kein Laut und kein Aufhorchen. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete ihm und sagte, der Junge ist nicht aufgewacht. Und als Elisa in das Haus kam, siehe, da war der Junge tot auf sein Bett hingelegt. Und er ging hinein und schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund und seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Hände und beugte sich so über ihn. Da wurde der Leib des Kindes warm. Dann ging er wieder im Haus, einmal hierhin, einmal dorthin und stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Da nieste der Junge 7-mal und der Junge schlug seine Augen auf. Und er rief Gehasi und sagte, ruf diese schöne Mitterin. Er rief sie und sie kam zu ihm herein und er sagte, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und warf sich zur Erde nieder und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Also, Glaube und Ausdauer der Schunemitterin wurden belohnt und sie bekam von Gott ihren Sohn zurück. Aber warum waren dazu überhaupt gläubiges Gebet und Ausdauer erforderlich? Warum tut Gott nicht einfach so unser Bestes? Haben wir überhaupt Einfluss auf den Lauf unseres Schicksals oder ist sowieso alles von Gott vorherbestimmt? Weil der hätte ja sagen können, klar, ich habe ihr den Sohn geschenkt. Blödsinn, wenn der jetzt stirbt. Glaubt ihr, dass Gott uns durch das Gebet tatsächlich an seinem Plan mitwirken lässt? Ich glaube, die Mutter hat hier tatsächlich dem Sohn das Leben gerettet. Denn im Vers 27 bekennt doch Elisa, ihre Seele ist betrübt und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Das heißt, in diesem Fall hat Gott nicht den direkten Weg gewählt und den Propheten selbst informiert. Das hätte Gott ja tun können. In diesem Fall hat die Entschlossenheit der Mutter eine entscheidende Rolle gespielt. Und selbst wenn sich die Mutter mit der Hilfe Gehasis begnügt hätte, wäre der Sohn nicht wieder lebendig geworden. Denn in Vers 31 lesen wir, Gehasi konnte dem Sohn mit dem Stab des Propheten überhaupt nicht helfen. Nur, dass die Schunemitterin hartnäckig darauf bestanden hat, dass Elisa persönlich zu dem Jungen kommt, hat ihn am Ende gerettet. Gott möchte, dass wir selbst entscheiden, was uns wichtig und wertvoll ist und dass wir uns dann auch entschlossen dafür einsetzen. Diese Erkenntnis und die Entscheidung, das kann Gott uns nicht abnehmen. Er fordert von uns Ausdauer, Geduld und Vertrauen. Drei ganz schwierige Sachen. Aber wir lesen in Jakobus 5, das Gebet eines Gerechten ist mächtig und wirkungsvoll. Und Ellen White schreibt sogar, es ist ein Teil von Gottes Plan, als Antwort auf unser gläubiges Gebet das zu gewähren, was er uns nicht geben würde, wenn wir nicht darum bitten würden. Und noch eine Aussage, die mir besonders gut gefällt, von Blaise Pascal, falls den jemand kennt. Er sagt, Gott habe das Gebet gestiftet, um seinen Geschöpfen die Würde der Verursachung zu verleihen. Er verleiht uns die Würde der Verursachung. Ja, ist es glaubhaft, dass Gott sein Handeln jemals nach menschlichen Vorschlägen abwandelt? Braucht Gott das? Muss er sich in unendlicher Weisheit sagen lassen, was das Beste ist? Und braucht seine unendliche Güte uns, damit er dieses Gute umsetzt? Wir würden sagen, nein. Aber offenbar will Gott uns in das Geschehen auf dieser Welt einbeziehen. Die Möglichkeit des Gebetes ist Gottes Einladung zur Zusammenarbeit mit ihm. Und da gibt es ein so tolles Beispiel, das müsst ihr euch jetzt auch noch anhören. Das war der Mose. Im 2. Mose, Kapitel 17, seht ihr, wie so eine Zusammenarbeit aussieht. 2. Mose 17, ich lese ab Vers 8. Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua, wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Da tut Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Ich glaube, Gottes Wille ist ganz klar. Er will, dass Amalek vernichtet wird. Trotzdem lässt Gott Israel nicht einfach gewinnen. Nur solange der Mose die Hand oben hat, behält Israel die Oberhand. Lässt er die Hand sinken, sind die Amalekiter am Zug. Jetzt hätte doch Gott allein die gute Absicht gelten lassen können. Aber sogar, dass dem armen Mose die Arme schwer werden, lässt Gott nicht gelten. Aaron und Hur müssen ihn stützen, bis die Sonne untergeht. Hat Gott das nötig? Nein. Aber er möchte, dass Moses alles Menschenmögliche tut und dann schenkt Gott den Sieg. Damit verleiht er Mose die Würde der Verursachung. Das ist doch ein Riesengeschenk und eine Ehre für uns. Ich komme zum Ende. Was ist aber, wenn Gott uns scheinbar doch nicht erhört? Das kommt ja vor. Wir dürfen, glaube ich, uns das nicht so vorstellen, wie Günstlinge am Hof des Königs. Und die mit viel Geld und Einfluss, die kriegen ihren Willen. Und so wie unser eins, wir haben halt Pech gehabt. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott mit der Welt und mit jedem Einzelnen von uns einen Plan hat. Und er will, dass der in Erfüllung gehen kann. Welche Haltung im Gebet letztlich die entscheidende ist, das sehen wir an unserem größten Vorbild, nämlich bei Jesus. Kurz vor seiner Kreuzigung kniete Jesus im Garten Gethsemane und er betete, dass, wenn es möglich wäre, dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Es war ein ehrlich gemeintes Gebet und er wusste, Gott hätte die Macht gehabt. Ich glaube nicht, dass sein Glaube zu schwach war. Aber noch im selben Atemzug überlässt Jesus Gott Vater die Entscheidung. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus wusste ganz genau, dass von den nächsten Stunden das Schicksal der ganzen Welt abhängig war. Und deshalb betete er auch noch einmal und kniete sich auf den lehmigen Boden. Und vielleicht hat er so gesagt: Ich möchte das eigentlich alles nicht durchmachen. Von dir getrennt zu sein, wenn ich die Sünde der ganzen Welt auf mich nehme, das scheint mir doch nahezu unerträglich. Bitte, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, um das Problem der Sünde zu lösen, dann lass uns doch den nehmen. Aber was auch immer es sei, ich will deinen Willen tun. Das heißt, Jesus ordnet seinen menschlichen Wunsch Gottes Plan unter. Er weiß, dass Gott das Ganze sieht und deshalb den besten Weg zum Ziel kennt. Und darum kann er seinen Willen als Mensch Gottes Willen unterordnen. Dazu schreibt die Ellen White Folgendes. Reine Religion hat mit dem Willen zu tun. Der Wille ist die Regierungsinstanz im Wesen des Menschen. Er bringt alle anderen Fähigkeiten unter seine Macht. Der Wille ist die Entscheidungsinstanz, die im Menschen bewirkt, dass er Gott gehorcht oder eben nicht. Über unseren Willen übt Gott keine Macht aus. Wir können unseren Willen frei einsetzen, so wie wir es möchten. Und meist wollen wir Gutes für uns, das Beste für uns, das wollen wir. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir oft gar nicht wissen, was gut für uns ist. Und dass wir nicht immer wissen, wohin uns ein Weg am Ende führt. Bei Gott ist das anders. Er kennt den besten Weg zum Ziel. Und darum ist es eigentlich in unserem eigenen Interesse, wenn wir uns von ihm dahin führen lassen. Jesus, unser Vorbild, sagt von sich selber, wie er seinen freien Willen einsetzen möchte. Johannes Kapitel 4. Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Johannes 6. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und jetzt denkt mal ganz kurz an das Mustergebet, das Jesus uns gegeben hat. Da fordert er uns auf, betet ihr nun so, Vater unser im Himmel, dein Wille geschehe. Dieses mit Gottes Willen übereinstimmen, das ist also die gewünschte Gebetshaltung. Müssen wir dazu unseren Willen opfern? Da habe ich ein ganz schönes Zitat von Ellen White. Gott leitet seine Kinder nie anders, als sie es sich selbst aussuchen würden, wenn sie schon am Anfang sehen könnten, wie es ausgeht. Das würde ich unterschreiben. Gott kennt uns so gut und hat so den Überblick. Wenn wir aus Gottes Sicht blicken könnten, dann würden wir sagen, ja, genau so, Herr, so hätte ich es gern. Ganz klar. Aber weil wir das nicht sehen können, müssen wir einfach im Glauben vorwärts gehen und ihm vertrauen. Und deswegen denken wir an die, die vielleicht für uns realistischer sind, wie diese Frau aus Schunem, die ein kinderloses Leben gelebt hat, oder an Paulus, dessen Krankheit ihm geblieben ist. Und sie haben beide gesagt, es ist gut genug, so wie es ist. Ja? Gottes Wille ist gut. Jetzt wirklich zum Schluss lesen wir noch die Lebenshaltung, die Jesus hatte. Die kennt ihr schon. Die verrät uns in Matthäus 11. Da sagt er von sich selbst, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das heißt, er ordnet sich von Herzen gern Gott unter, in der Gewissheit, dass es gut für ihn ist. Und im gleichen Vers fordert er uns auf, lernt von mir. Er ist ein Lehrer. Lernt von mir, dass ihr demütig Gottes Willen hinnehmen könnt. Lernt von mir, dass Gottes Wille immer gut ist. Lernt von mir, dass auch wenn nicht alles nach eurem Plan läuft und nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen, Gott euch doch sicher ans Ziel bringt und euch alles, vielleicht auch schlechte Erfahrungen, zum Besten dienen lässt. Warum sollen wir das lernen von Jesus? Warum ist das für uns so wichtig? Jesus sagt es uns am Ende dieses Verses. Lernt von mir und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Erst wenn der Kampf zwischen meinem Willen und Gottes Willen endlich aufhört und ich begreife, dass ich mich bedenkenlos in seine Hand fallen lassen kann, werde ich Ruhe finden für meine Seele. Zum Schluss von Sir Walter Raleigh. Weiß jemand, wie man das besser ausspricht? Wird berichtet, dass er wieder einmal vor der englischen Königin erschien, um eine seiner häufigen Bitten vorzubringen. Die Königin schaute ihn an und fragte: Raleigh, wann werden Sie mit Ihren Bittstellungen aufhören? Mit einer galanten Verneigung antwortete Raleigh: Wenn Ihre Majestät aufhören zu geben. Gott wird niemals aufhören zu geben. Und ganz realistisch gesehen ist Gott williger, auf unsere Gebete zu antworten, als wir manchmal willig sind zu beten und seine Hilfe zu suchen. Lasst uns das bedenken. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Wir treffen uns im Kreis von Mitarbeitern. Vor den schwierigen Beratungen ermutigt uns einer von ihnen mit den Worten: Denke daran, was der Allmächtige kann. Aus dem Lied Lobe den Herrn, den mächtigen König. Das dürft ihr gleich singen. Ich wende ein, dass ich überfordert bin zu denken, was der Allmächtige kann. Denke daran, was der Allmächtige kann, wird mir erneut zugesprochen. Ich sortiere meine Gedanken und reduziere die Aussage für mich auf: Gott kann. Das kann ich denken. Natürlich kann Gott. Er kennt immer noch zigtausend Wege, wenn wir schon lange keinen einzigen mehr sehen. Der Allmächtige kann immer. Wie gut, dass wir dies ganz tief glauben dürfen. Wir wissen zwar nicht, was er alles kann, aber wir wissen, dass er kann. Die Grenzen seiner Möglichkeiten sind für uns nicht auslotbar. Eine Begrenzung kennen wir aber doch. Sie steht im oben nicht zitierten Teil des Liedtextes. Der dir mit Liebe begegnet. Gott begegnet uns immer mit Liebe. Er kann nicht anders. Allgemeiner formuliert: Gottes ganzes Sein, all sein Tun, Dulden und Unterlassen ist Liebe pur, denn Gott ist Liebe. Oft verstehe ich Gottes Handeln und besonders sein anscheinend schweigendes Dulden nicht. Ja, wenn Gott kann, so denke ich, warum greift er dann hier nicht endlich so oder so ähnlich ein? Warum lässt er die Dinge laufen? Dann klage ich Gott, dass ich ihn nicht verstehe, bis mir wieder neu klar wird: Als Mensch kann ich Gott oft nicht verstehen. Das ist auch gut so, sonst würde Gott nicht als Gott handeln. Wann immer ich Gott nicht verstehe, darf ich doch sicher sein, dass er mich liebt und versteht. Er kennt mein begrenztes Seh- und Denkvermögen. Der Andachtstext paart die unvorstellbare Allmacht Gottes mit seiner einzigartigen Heiligkeit. Glaubend bejahe ich, dass sie ihn schon immer gekennzeichnet hat, dass er heute noch derselbe heilige Gott ist und genau dieser heilige Allmächtige kommen wird. Erkenne ihn heute als deinen Herrn an, vertraue ihm ungeteilt. Denke daran, dass der Allmächtige kann. Und wenn du noch mutiger bist, dann versuche zu denken, was der Allmächtige kann. Und ihr dürft das jetzt mal singen und vielleicht darüber nachdenken. Unser Vater im Himmel, dein Wille geschehe, denn dein Wille ist von Liebe getragen. Und er ist immer gut für uns. Bitte hilf uns, dass wir jeden Tag erleben können, wie liebevoll und fürsorglich du mit uns umgehst. Und lass uns doch daraus ein kindliches Vertrauen in deine grenzenlosen Fähigkeiten erwachsen. Amen.